Computerclub 2 CeBIT Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, die CeBIT, die haut so richtig rein. Das ist bereits die 39. Folge des CC2 und die 5. CeBIT-Folge. Wir haben diesmal interessante Themen, interessante Leute getroffen hier auf der Messe. Wir beginnen mit Professor Brunstein. Mit dem haben wir 1984 die ersten Virensendungen gemacht.
Bekannt ist er geworden als Virenpapst, muss man sagen. Und wenn man ihn heute so hört, trotz dass er doch schon ein paar Tage älter geworden ist.
Und emeritiert ist.
Mächtig gut drauf und er hat die Szene wirklich voll im Griff, wie sich das anhört.
Bleibt mir vielleicht auch noch eine Chance, als junger Rentner vielleicht auch noch gut drauf zu kommen, wenn ich es noch nicht bin.
Vielleicht schaffst du das ja mit unserem Beitrag Fußgängernavigation, dass du künftig in den Geschäften beim Einkaufen schneller wieder rauskommst.
Meinst du, ich hätte es nötig?
Ja, naja. Na,
manchmal bei den Ämtern, wenn man die besucht, könnte man manchmal so ein Ding gebrauchen. Ne?
Ja.
Und wir haben im Studio einen Software-Tester und leider ist, machen wir diesmal kein Fernsehen, der hat einen Riesenbart und sieht so richtig schön bayerisch aus. Er kommt auch aus München und erzählt uns mal, was so ein Tester so alles machen.
Und dann wurde dir jetzt eine wirklich Lebensfrage beantwortet. Ein Wunsch, den du seit Jahren mit dir herumträgst. Warum Gildo Horn der wahre Roy Black ist? Gildo Horn
war bei uns in der Sendung. Nicht ganz verstanden, was er mir erzählt hat.
Ich hab's schon verstanden.
Aber hören Sie mal selbst hin. Am Schluss der Sendung kommt er ja. Er hat versucht, mir das zu erklären. Aber ich bin genauso schlau wie vorher.
Ich nicht. Ich bin schlauer.
Also, Professor Brunstein. Ich glaube, das war 1984 oder 85, da haben wir die erste Sendung Computerclub in Köln gemacht. Thema Viren, das war damals, wurden wir ziemlich ausgelacht dafür. In der Zwischenzeit ist viel passiert.
Mhm. Ja, also Minister Michelangelo hat für eine große Aufregung gesorgt und I love you, ne?
Ja, und das, jetzt muss ich natürlich sagen, wen wir hier sitzen haben, das ist Professor Brunstein von der Universität in Hamburg. Und er ist mittlerweile, ist er auch, Sie sagten es eben.
Emeritiert.
Emeritiert und Sie sind der irgendein Verband.
Präsident der Weltinformatikorganisation IFIC. Das ist eine UNO-Gründung. Jedes Land hat einen Vertreter und wir haben 55 Länder weltweit.
Sie sind emeritiert und ich habe mich auch zurückgezogen und mache deshalb hier diese Sendung jetzt.
Prima, und das macht auch Spaß.
Das macht Spaß, ja. Und dann haben wir uns nochmal gesehen im Jahre 1999, kurz vor 2000, mit dem Minister Steinbrück zusammen auf der Bühne und haben das Szenario ziemlich hochgejubelt und es passierte nachher nichts.
Naja, also so ist es nicht gewesen. Dadurch, dass das so heftig kritisiert wurde, diskutiert wurde, haben viele Unternehmen was gemacht. Und diejenigen Dinge, die tatsächlich geschehen wurden, sind unter den Teppich gekehrt worden. Also ich weiß von einer ganzen Reihe von Kliniken, die dieselben Geräte, die berichteterweise in Schweden und in anderen Ländern zu Problemen geführt haben, bei uns angeblich überhaupt nicht gebracht haben, die sind noch nicht abgeschaltet worden. Also bei uns ist viel, viel heiße Luft gewesen. Es sind Dinge der Öffentlichkeit verheimlicht worden. Aber dass viel nicht passierte, vor allen Dingen bei Banken und Versicherungen und in den Steuerungen von Kraftwerken, lag daran, dass die Unternehmen Milliarden investiert haben.
Mhm. Einige haben ja auch sehr gut dran verdient an diesem Hype.
Die IT-Beratungsindustrie und die Softwareindustrie hat sehr verdient. Auch die Hardwareindustrie hat viel verdient. Die Professoren, die gewarnt haben, haben nicht verdient.
Aha. So, jetzt ist aber unser Thema heute ist die Sicherheit im Computer. Die hat sich ein bisschen gewandelt, seitdem wir die erste Sendung über Viren gemacht haben. Heute sind die ein bisschen raffinierter geworden oder zum Teil auch schlechter geworden. Phishing, Farming, Kidnapping. Sprechen wir eigentlich überhaupt nicht mehr über die normalen Viren? Sind die ausgestorben?
Also die Viren spielen vor allen Dingen in Form von trojanischen Pferden eine große Rolle, also nicht selbst reproduzierend. Die große Zeit der Würmer ist vorbei, die Zeit der Bootviren sowieso, weil konnte heute kaum einer mehr eine Floppy Disk in sein System steckt. Die Office-Viren, also die Word-Viren und so weiter, die gehen auch dem Ende entgegen. Das hängt damit zusammen, dass Microsoft tatsächlich ein bisschen was gemacht hat, um die Sicherheit zu verbessern. Aber die Anzahl der Spyware, das sind kleine Trojaner, die in Systeme installiert werden, meistens übrigens über Sicherheitslücken, die ist dramatisch angestiegen. Und diese Spyware dient als Angriffsmethode, um an wichtige Informationen wie TANs und PINs und so weiter, Bankkontoinformationen zu kommen, aber auch um PCs auszuspionieren. Und was öffentlich nicht sehr stark berichtet wird, viele von diesen Systemen werden infiziert, um sozusagen als Zwischenstrecke, als Stützpunkt für Angriffe auf andere zu machen. Das heißt, da werden irgendwelche Dinge hinterlegt, die dann später abgeholt werden und zu Angriffen benutzt
werden. Das heißt, dass der Rechner von irgendjemandem wird dazu benutzt, so als Relaisstation, sodass man im Grunde genommen gar nicht weiß, mein eigener Rechner mit meiner Identität tut jetzt irgendwo etwas Böses für einen anderen.
Richtig.
Also wie sieht es denn rechtlich aus? Werde ich dann belangt?
Das ist eine völlig offene Frage. Die Situation geht technisch so. Wenn Sie Ihr System nicht so gesichert haben, dass garantiert keine Schwachstelle drin ist, und wenn dieses über Flatrate die ganze Zeit am Netz hängt, dann kann irgendeiner, auch wenn Sie abwesend sind oder gerade wenn Sie abwesend sind, sich angucken, was haben Sie für ein System, welche Update-Version, SP2, aber nicht die allerneueste Version. Also muss diese und jene Lücke drin sein. Dann kann man sozusagen direkt diese Lücke benutzen, um einen solchen Trojaner zu installieren, der zum Beispiel beim Eintippen, deshalb nennen wir das Spyware, dann bestimmte Informationen wie PIN und Passwort und ID und so weiter, die dann weitergibt oder auch nur intern speichern.
Wir haben ja auch schon erfahren, dass das Ganze ja erfolgreich stattfindet, dass vieles im Ostblock nachher abgefangen wird, dass da Strohmänner angeworben werden, die das Geld weiterleiten, genau. Und dass das eine ziemlich Bedrohung ist.
Genau, da hat sich nämlich auch die Autorenschaft gewandelt. Am Anfang waren das ja Spielkinder. Die haben diesen Red Car oder den Ambulance über den Bildschirm fallen lassen oder die Buchstaben fielen runter. Oder beim Michelangelo war es schon ein bisschen gravierender, aber es war eigentlich keine kriminelle Intention dahinter. Aber heute wird das gemacht, um in großem Maße Geld abzugreifen oder um andere kriminelle Zwecke zu erreichen. Und offensichtlich handelt es sich hier um einen Multimillionenmarkt, der damit bedient wird. Das Schlimme dabei ist, dass sie immer solche Lücken in einem System haben. Ja. Selbst wenn Microsoft jetzt gerade einen Patch wieder rausgebracht hat, was sie jetzt also teilweise nur noch monatsweise machen für 10, 15 Lücken, sind sie nicht sicher, dass da nicht schon eine Schwachstelle ist. Mhm. Denn Microsoft hat neuerdings die Gewohnheit, beim nächsten Mal die Patches korrigieren zu müssen, weil sie beim letzten Mal nicht ordentlich sauber die Lücken geschlossen haben.
Ich wollte gerade in diese Richtung auch mal fragen, ist es denn aus Ihrer Sicht denkbar, dass es irgendwann ein Betriebssystem gibt, welches nicht angreifbar ist?
Also im Prinzip gibt es solche Betriebssysteme der höchsten Sicherheitsstufe, aber die sind nicht nutzbar.
Warum nicht?
Nicht nutzbar, weil die Sicherheitsmechanismen sind so rigide, dass sich dem keiner unterziehen wird. Mhm. Es wird jeder einzelne Kontakt, also es gab mal ein Betriebssystem namens Multics, da wurde jedes Mal, wenn irgendein Subjekt Zugriff auf irgendein Objekt, wurde das Betriebssystemkern gefragt und das System war extrem langsam. Ja. Heute haben wir zwar größere Speicher und größere Prozessoren, aber die Betriebssysteme haben diesen Sicherheitskern. Wir nennen diesen Monitor, der innen drin ist, den haben die einfach rausgenommen, weil der mit jedem Zugriff natürlich viel, viel Performance verbrauchte, also viel, viel Effektivität. Und in den Systemen der Vista-Klasse, aber auch in den Systemen der OS X-Klasse ist das nicht mehr drin.
Sie sehen auch, dass Vista da keine Besserung bringt. Ich habe eben Ihren Vortrag gehört. Da haben Sie gesagt, erst mit SP2 werden Sie Vista auf Ihrem Computer installieren.
Vorher ja, wenn überhaupt. Sowieso
nicht. Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Also Vista hat eigentlich einen schlechten Ruf im Punkt Security im Moment.
Also Microsoft versucht ja Vista als ein besonders sicheres System zu verkaufen. Und verglichen mit Windows 95 oder auch den Anfängen von XP ist es sicherer, muss man klar sagen. Es sind ein paar interessante Dinge drin. Es sind aber natürlich auch hauptsächlich Sachen drin. Also ich nehme mal einen Punkt, der mich in letzter Zeit ziemlich aufgeregt hat. Das sind die Update-Mechanismen. Microsoft möchte natürlich gerne die Kunden besser kontrollieren. Haben die auch wirklich mein Betriebssystem, haben die meine Software drauf? Und deshalb nutzen die natürlich in Vista, wie auch jetzt schon übrigens in XP, viel mehr Informationen, die dann an Redmond gehen, um dann zu sagen, ah ja, das ist der und der Kunde und der hat das Produkt auch völlig in Ordnung auf seinem System installiert. Das wird in Zukunft noch gravierender, denn Microsoft möchte über Vista durchsetzen, dass nur Microsoft-Produkte.
Ja, genau. Die können sogar das Ding abschalten.
Ja, eben. Ne?
Von der Ferne.
Eben. Und dieser Punkt ist, das heißt, es gibt Verbindungen, die wir als Kunden überhaupt nicht sehen, wo Microsoft-Produkte Daten über uns, Benutzerprofile exportieren, bloß weil wir ein SP-Update haben wollen, ja? Und auf der anderen Seite wissen die natürlich im Detail, wie man den Betriebssystemkern beeinflusst. Und auf die Weise könnten die zum Beispiel auch das System abschalten.
Wie sieht es denn bei Linux aus? Ist Linux genauso anfällig?
Bei Linux ist es so, dass, also der Sicherheitskern ist auch raus. Der Sicherheitskern von Multics, dieser Der Referenzmonitor ist auch nicht mehr drin. Linux hat den Vorteil, dass sie eine gewisse Öffentlichkeit haben und dass die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, diese Öffentlichkeit auch wirklich herstellen. Sie gucken sich immer an, was ist da und so weiter.
Sie fallen auch weniger auf solche plumpen Sachen rein.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, ich kriege diese Zertnachrichten täglich und da muss man sagen, die Anzahl der gemeldeten Schwachstellen in Linux ist in der Größenordnung 5-mal höher, mal der Anzahl der verschiedenen Linux-Systeme. Da haben Sie ja Red Hat und so weiter, alle diese verschiedenen. Und die melden dann dies natürlich. Da ist Microsoft relativ kompakt, aber das Microsoft-System ist so komplex, so viel komplexer als die Linux-Systeme, dass die Wirkungen von bestimmten Schwachstellen und insbesondere auch von Patches kaum abschätzbar sind.
So, wir müssen schon wieder Schluss machen. Das ist der Fluch der Sendung, dass es mal ein Ende hat.
Also, schönen Dank für Ihren Besuch hier bei uns und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
Navigation soll ja eins der Hauptthemen hier auf der CeBIT sein, aber kaum jemand beschäftigt sich mit der Navigation, die am Haus aufhört. Und da gibt's Ideen dazu. Es ist noch kein Produkt, sondern ist an der Universität des Saarlandes entwickelt worden. Und wir haben Tim Schwarz hier. Er gehört zu dieser Entwicklung. Und zwar die Fußgängernavigation oder die Inhouse-Navigation.
Oder Indoor-Navigation, sagen wir auch dazu, genau.
Ja. Wie geht denn das? Ihr lenkt doch nicht das GPS-Signal dahin.
Nee, das ist das große Problem von GPS, dass es eben durchs Gebäude oder im Gebäude nicht mehr empfangbar ist. Das heißt, die neuesten Empfänger, mit denen kann man vielleicht so am Rand vom Gebäude, an Fensterfronten und so, kriegt man ein Signal. Aber mitten im Gebäude oder gerade bei mehrstöckigen Gebäuden ist eigentlich kein Signal, kein auswertbares Signal mehr vorhanden.
Ist das denn wie heißt unser neues System? Das fällt mir doch jetzt im Moment nicht ein, Wolfgang.
Du meinst sicher Galileo.
Galileo.
Deswegen
mit Galileo vorbei?
Nein. Da gehe ich nicht von aus.
Galileo, die Sendeleistungen sind höher bei Galileo.
Die Galileo-Sendeleistung ist höher.
Und die Frequenz ist niedriger. Das ist ja jetzt bei 1,2 Gigahertz, sodass man also dort von etwas anderen Ausbreitungsbedingungen ausgehen kann als bisher. Und da, deswegen sagen die Leute auch ganz klar, eine Inhouse-Navigation ist begrenzt möglich. Zum Beispiel in Parkhäusern, die relativ offen sind, wo heute unsere Navigationssysteme immer ausgestiegen sind, da soll das möglich sein.
Also ich gehe auch davon aus, dass das der Bereich, der ins Gebäude reingeht, größer wird. Aber es wird natürlich nicht alles im Gebäude erreichbar sein.
Ja. So, jetzt kommen wir zu Ihrer Studie.
Genau.
Da gehört RFID dazu und da gehört aber auch noch Infrarot, nicht als konkurrierendes System, sondern als additives System oder als Ausgleichssystem. Wie klappt's?
Gut. Nee. Also wir hatten 2001 schon das erste Produkt für Indoor-Navigation hier auch auf der Messe vorgestellt. Das hat nur mit Infrarot funktioniert. Infrarot hat den Vorteil, dass es eigentlich sehr präzise ist. Also sobald ich so ein Infrarotsignal empfange, kann ich sagen, okay, ich muss ja irgendwo in unmittelbarer Nähe des Infrarotsenders stehen.
Und was strahlt der überhaupt aus, seine Position?
Er strahlt eigentlich eine 16-Bit breite Identifikation aus. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass er direkt seine Koordinaten ausstrahlt. Mit dieser Identifikation hat man natürlich das Problem, dass man eine Liste braucht, in der drin steht, diese ID gehört zu diesem Ort.
Und wo kriege ich die her, wenn ich reingehe?
Also in dem neuen
so
System,
Tankstelle irgendwo?
In unserem neuen System mit den RFID-Chips, sind diese Daten auch auf den RFID-Chips gespeichert. Das heißt, ich lade mir die Datenbank eigentlich direkt runter, sobald ich das Gebäude betrete, automatisch.
Die Datenbank ist bei jedem Sender dabei?
Die ist verteilt auf die verschiedenen Chips. Also da ist dann so eine Infrarotbarke. In der Nähe sind RFID-Chips und dann kann ich natürlich die Informationen immer in die Nähe zu dem entsprechenden Infrarotsender speichern.
Und dann werde ich gelenkt nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne. Die Entfernung wird mir angezeigt zu meinem Ziel.
Genau.
Gedacht so etwas für Verwaltungsgebäude, oder?
Zum Beispiel Verwaltungsgebäude hier auf der Messe, natürlich. Also waren jetzt schon viele Leute bei uns am Stand, die sich das angesehen haben. Und dann, ja, ist alles schön. Wofür braucht man das denn? Zum Beispiel hier auf der Messe.
Ich wüsste ja auch noch eine Anwendung. Ja. In der Straßenbahn. Der Wolfgang Back hat sich gestern mit der Straßenbahn auf die Messe verfahren. Also das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ganz neue Anwendungsgebiet. Wie sieht's denn aus mit Etagen? Das spielt dann keine Rolle. Ich kann auch sagen, du bist jetzt in der ersten Etage, musst aber in die fünfte, weil wir brauchen ja keinen Empfang von außen, oder?
Ganz genau, ja. Und dafür haben wir, also das Problem mit diesen Etagen ist eigentlich mehr auch die Modellierung, sag ich mal, ne? Was bei der Straßennavigation die Karten sind, brauchen wir für Gebäude natürlich die Gebäudemodelle. Auch dafür haben wir eine extra Lösung eben implementiert, wo man relativ schnell so ein Gebäudekomplex erstellen kann, wo man dann angeben kann, welche Türen sind begehbar für Fußgänger, welche sind für Rollstuhlfahrer begehbar. Und dort können wir dann auch die automatische Routenplanung machen in diesem Modell und das Ganze dann mit unserem Positionierungssystem abfahren. Also
wenn ich an RFID denke und meinen PDA denke, der mich vielleicht da durchführen sollte, dann habe ich da keinen Empfänger dafür. Ich habe aber einen Empfänger für Infrarot, hätte auch einen für Bluetooth. Warum habt ihr RFIDs genommen?
Zum einen, der Nachteil bei Infrarot, das hatten wir ja schon ganz früh, ist eben, ich muss immer das Gerät so halten, dass ich auch irgendwie in dem Lichtkegel drin bin. Und
Bluetooth?
Bei Bluetooth, da...
Oder WLAN?
WLAN, es gibt Forschergruppen oder auch sogar kaufbare Systeme, die mit WLAN funktionieren. Das Problem dort ist, dadurch, dass die machen immer so Fingerprints, das heißt, die laufen durch die Halle durch, machen eine Messung und dann sehen sie, okay, der und der WLAN-Spot ist sichtbar mit der und der Feldstärke, aber genau diese Fingerprints ändern sich, wenn sich die Lufttemperatur ändert, wenn mehrere Leute im Gebäude sind. Das heißt, hier in der Messe, wenn die Halle leer ist, können sie wahrscheinlich ein sehr gutes System aufsetzen. Sobald die ganzen Leute drin sind, funktioniert es dann nicht
mehr. Und Bluetooth? Das geht nur 10 Meter?
Bluetooth geht nur 10 Meter. Da haben wir auch, machen wir auch gerade Experimente damit. Allerdings in einer bisschen anderen Richtung. Bluetooth, da gibt es ja die drei verschiedenen Klassen. Und wir hätten am liebsten die kleinste Klasse, die am wenigsten weit funkt.
Klar.
Die ist aber schwer erhältlich. Die RFID-Tags haben wirklich den Vorteil, dass sie halt an sich autark sind. Das heißt, ich habe wirklich einen Chip, in dem alles drin ist, in dem ich Daten sogar speichern kann und die können eben im Gebäude dann verteilt werden. Mhm. Bei Bluetooth bräuchte man nochmal eine Speziallösung mit eigener, wo die Stromversorgung dann nochmal drin ist. Das heißt, wir müssten dann irgendwie Hardware wahrscheinlich entwickeln.
Und kriege ich das auf mein PDA grafisch angezeigt? Oder?
Genau, das sieht eigentlich so aus wie auf Straßennavigation. Genau, da hat man auch den roten Pfeil, den jeder kennt wahrscheinlich. Ich kriege die Route angezeigt und ich kriege dann auch angezeigt, biegen Sie nach 10 Metern links ab oder rechts ab.
Ja, ich könnte mir vorstellen, also ich habe mich schon ein paar Mal verlaufen in so großen Gebäuden. Nicht nur mit der Straßenbahn habe ich meine Probleme.
Nein, am ersten Tag hast du dich im Einkaufszentrum verlaufen.
Ja, genau. Ja. Da bin ich im falschen Ausgang rausgekommen und musste dann ungefähr einen Kilometer länger laufen. Gestern mit der Straßenbahn war das Problem, weil du nicht dabei warst.
Ja. Ich lasse dich nie mehr allein fahren in der Straßenbahn.
Okay, vielen Dank und viel Spaß noch bei ihr. Bei Ihrer Arbeit.
Ich bedanke mich auch.
Wiederhören.
Viel Spaß auf der Messe.
Wir haben einen netten Besuch im Studio. Ein langer, langer Bart. Wie alt ist der?
2 Jahre.
Was? 2 Jahre? Der ist doch bestimmt über 20 Zentimeter lang.
Ja.
Sieht gut aus. Ja. Er ist Software-Tester beim PC-Magazin. Und ich frage mich manchmal in den Zeitungen, wie kommen eigentlich diese Software-Tester zustande? Sitzen die da Tag und Nacht und probieren, ob sie da einen Fehler finden oder wie auch immer? Ist das so, Tag und Nacht?
Es kommt vor, dass es auch nachts zum Test
kommt. Also
es gibt doch nicht Software, die man nur nachts testen kann. Das liegt doch dann an den Testern, oder?
Man kann die Jalousien runterlassen.
Ja, ja. Also gut, Sie testen nicht alles, Sie testen also keine Office-Programme, sondern Sie testen die drumherum Programme. So Clipping könnte sowas sein, was Sie testen und auf Nieren prüfen, Herz und Nieren prüfen. Wie geht man da vor? Sie kennen Clipping?
Ich kenne Clipping, ja.
Weil es gerade hier liegt, habe ich das angesprochen. Ja. Wie geht man da vor? Wie testet? Wie fängt man an?
Ungewöhnlicherweise zunächst das Handbuch lesen, um überhaupt einen Eindruck von dem Programm zu bekommen, sich dann zu überlegen, in welcher Umgebung sollte ich es sinnvollerweise installieren? Brauche ich ein kleines Netzwerk? Brauche ich irgendwelche Soundhardware zusätzlich noch?
Das notiert man sich immer schon gleich nebenbei, damit man es hat, später, wenn der Artikel geschrieben wird. Und dann muss man natürlich dann auch Clipping ausprobieren. Das ist ja ein Programm, was MP3-Files macht und muss gucken, wie gut macht er die denn? Ist die Qualität der MP3-Files, gehört das mit zum Testen?
Beim Programm, das Radio empfängt, ist sowieso von der Qualität ja mehr als Radio nicht zu erwarten. Wir hätten im Keller sogar tatsächlich einen geräuschgedämpften Raum, wo man auf Audioqualität testen könnte, wobei ich das jetzt bei Clipping nicht machen würde.
Ja, nehmen wir ein anderes Programm. Was könnte das denn noch sein? zum Beispiel ein Petition-Programm, um Partitionen zu machen nachträglich.
Na, das ist ja eigentlich nicht so ein eigenständiges Programm. Ja. Das war ja irgendwann.
Mir fällt im Moment nichts ein.
Wenn ich zum Beispiel meine Festplatte kopieren will, eine neue Platte angeschafft habe und jetzt will ich aber wissen, mit welchem Programm mache ich das, da gucke ich in irgendeiner Zeitschrift vor, warten dann Test. Wie testet ihr sowas? Zählt ihr die Bits nach? Wie schnell geht das und so weiter? Was wird da getestet?
Das wird tatsächlich getestet. Also es wird dann extra ein Rechner im sogenannten Hardware-Labor aufgebaut, der nur dafür da ist, mit entsprechender Ausstattung, unterschiedlich angeschlossene Festplatten, über unterschiedliche Schnittstellen externe Festplatten dran. Und dann setzt man sich tatsächlich mit einem Programm nach dem anderen hin, kopiert bestimmte Partitionen, die man vorher angelegt hat, misst die Zeit, kopiert sie wieder zurück, schaut, ob Fehler dabei auftreten.
Und wenn da jetzt zum Beispiel mal Fehler auftreten, was passiert dann?
Hat er die Möglichkeit, das auszubessern? Bevor der Test kommt?
Nein. Im Zweifelsfall, selbst dann würde drinstehen im Artikel nach Nachbesserung durch den Hersteller Problem behoben. Im Regelfall würde man zunächst bei sich selbst den Fehler suchen und sagen, wo habe ich jetzt was falsch bedient? Und wenn dann tatsächlich rauskommt, das muss jetzt am Programm liegen, würde man den Hersteller kontaktieren, wenn noch Zeit ist.
Testet ihr auch Programme, die kostenlos abgegeben werden oder Shareware-Programme oder nur Kaufprogramme?
Die werden auch getestet, also kostenlose Software, aber nicht in einer Mischung mit kommerziellen Programmen. Mhm. Weil kommerziell heißt ja das im Regelfall, dass ich Support habe, eine Telefonhotline.
Wird die auch getestet, die Hotline?
Ist quasi nicht testbar. Ich könnte nur einen Anruf oder zwei machen und hätte dann halt eine Momentaufnahme, die nicht wirklich was aussagt.
Mir fällt da noch ein Programm ein, so ein Registry Cleaner oder sowas. Gehört das auch dazu?
Da kommt Freude auf.
Ja, also ich würde sagen, dass 99% dieser Programme keine Wirkung haben, unsinnige Einträge löschen, die man eigentlich noch brauchen würde. Ich würde so ein Tool niemals benutzen.
Ich habe also selbst die Erfahrung gemacht, sowas mal probiert, aber wenn man dann von Hand durchsucht, da sind noch so viele Reste da drin, warum ist das so schwer zu programmieren? Wenn die Suchfunktion in dieser Registry-Anzeige das schon alles findet, diese Reste, ja, dann kann doch ein Programm das auch finden, oder woran kann sowas liegen?
Das Finden ist nicht das Problem. Das Problem ist zu bewerten, ist das jetzt wirklich überflüssig oder falsch, oder wird dieser Eintrag noch von irgendjemandem gebraucht?
Schönen Dank für den Besuch hier.
Ja, gerne.
Ich denke zurück an die 80er Jahre und da kam jedes Jahr eine Postkarte zu mir in die Redaktion, immerhin in die Wissenschaftsredaktion, Abteilung Technik. Und da stand dann letztendlich auf dieser Postkarte drauf, Gildo Horn, der wahre Roy Black. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wieso ist Gildo Horn der wahre Roy Black? Gildo Horn war da noch gar nicht bekannt zu der Zeit, als die Postkarten kamen.
In meinen 80er Jahren, wenn ich das mal so einwerfen darf, da war ich ja gerade 5. Also ja? Da konnte ich noch überhaupt nicht schreiben und das.
Ja, wann war das 90er Jahre? Also
ein Quantensprung später. Ja. Also in 90er Jahren mit Sicherheit, das gab es dann immer für ganz brave Kinder.
Aha, eine die Postkarte, haben eine Postkarte gekriegt.
Die haben eine die anderen die Route.
Aha. So, jetzt wissen wir das. Das war in den 90er Jahren, da habe ich mich dann doch vertan. Aber jetzt kommt der wahre Roy Black. Wieso ist Gildo Horn der wahre Roy Black? War der Roy Black schon tot?
Roy Black war tot. Und das stand in der Zeitung, Mini für alle. Da hat Linda Evans hat vorausgesagt, dass Musik unvergänglich sei, so wie schwarz immer schwarz und weiß immer weiß ist. Und da habe ich gerückfolgert, dass mit weiß ganz in weiß gemeint war und mit schwarz Roy Black und das hieß sozusagen, Roy lebt weiter. Und dann ist es mir halt in einem Konzert passiert, dass er so in mich eingedrungen ist. Ich habe erstmal nicht gewusst, was das sollte und habe plötzlich für zwei gegessen. Dann hat es auch mit den Knieproblemen angefangen, die ich vorher nicht hatte. Also so hat man das dann wissenschaftlich dann auch fundamentiert geschlussfolgert.
Gott sei Dank weiß ich das jetzt. Jetzt bin ich schon doch zufrieden.
Ich bin auch begeistert. Also nach dem
Gildo Horn, er spielt gleich hier bei uns hier vor unserem Studio. Da können wir unser Studio dicht machen, nehme ich an, weil das doch hier reindringen wird.
So bestimmt laut.
Ja. Was machst du denn heute für eine Musik?
Ich mache einfach Musik, die mir gefällt. Ich mag ja ganz gerne den deutschen Schlager.
Hast du die Leute noch lieb? Piep, piep, piep.
Absolut. Ich bin ein Menschenfreund. Das mache ich ganz gerne. Sonst würde ich nicht auf eine Bühne gehen. Das ist mal irgendwie, sag mal, auf eine Bühne zu gehen und zu sagen, ich mache einfach nur meinen Job. Da hätte ich mal einen anderen Beruf
ergriffen.
Hast du denn irgendein Verhältnis zu dem, was wir machen, zu Computer, zur Technik? Ich meine, gut, Technik habt ihr ja genug dabei, aber wie sieht's mit Computer speziell aus?
An Computer kommt man heutzutage überhaupt nicht rum. Ich habe damals meinen ersten Computer, habe ich so Ende 1988, 89 gehabt. Das war ein Atari 1040 ST.
Also noch einen richtigen Computer, nicht so ein...
Genau, ich habe aber überhaupt nicht gewusst, was das ist. Ich war im Studieren und habe nur gehört, du brauchst einen Computer, damit kann man Musik machen, damit kann man schreiben und so. Da habe ich mir das Ding gekauft und dann habe ich auch gemerkt, dass man damit spielen kann. Das hat mich dann sehr beeindruckt.
Und dann Ende 88, und hast du nie gemerkt, dass im WDR eine Sendung über Computer läuft?
Ich gucke unheimlich wenig Fernsehen. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch, weil ich höre so viel Musik und ich mache halt immer die Sachen selber. Und das ist, glaube ich, ist so, wenn man halt sehr viel Musik macht und jeden Abend im Proberaum hängt, dann klotzt man einfach nicht. Ich gucke Fußball und so ein Zeug. Ne?
Ja, da haben wir aber selten mitgespielt.
Das virtuell.
Ja. Ja, du hast ja letztens ein Projekt gemacht mit behinderten Kindern. Was war das denn?
Nee, das sind keine behinderten Kinder, das sind Erwachsene. Und das mache ich immer noch. Das ist meine Talkrunde. Gilo und seine Gäste heißt das. Und
läuft das?
Also im Südwestfernsehen wird es produziert. WDR wurde es wiederholt jetzt und Dreisat und so. Jetzt kommen wieder neue Staffeln auf Südwestfernsehen. Da bin ich jetzt beispielsweise letzte Woche für 3 Tage in eine Behinderten-WG eingezogen. Zur Sendung vielleicht. Ich talk mit geistig behinderten Erwachsenen über die Themen der Woche. Uns interessiert
was
alles.
Was kann das sein so? Ach so, ja.
Bitte? Ja, das kann alles sein. Das kann Schumi sein, das kann genauso gut sein, Klimawandel und so weiter und so fort. Das Einzige, worüber wir eigentlich nicht reden, das ist ihre Behinderung. Weil ich denke, die Leute sind oft genug auf ihre Behinderung festgelegt und das muss ich nicht nochmal haben.
Ich finde das auf jeden Fall aber gut, ne?
Dass natürlich.
Dass sie da eine Abwechslung haben und machen auch aktiv mit.
Ja, also ich meine, das sind höchst unterschätzte Leute. Ich höre auch gerade hier aus der Antwort raus, sie haben noch nicht so viel mit Behinderten zu tun gehabt, weil ich denke, das ist halt vielleicht auch mal für Leute, die das nicht so kennen. Man hat so ein klassisches Bild und wundert sich dann, wie viele Fähigkeiten die Leute haben, wie offen die auch den alltäglichen Themen gegenüber sind, wie ähnlich für uns sind.
Mich wundert das sowieso. Man sagt immer, die sind geistig behindert, aber die sind, wie ich es kennengelernt habe, genauso schlau wie wir. Und da kommt mir irgendwie sowas in den Sinn. Ich habe mal einen Beitrag gemacht über einen Blinden und habe ihn dann gefragt, so wie er mit seiner Behinderung zurechtkommt. Und sagte, wieso bin ich denn behindert? Und da hat er mir Telefonnummern vorgelesen und so weiter. Die hatte er in Brailleschrift unter seinem Schreibtisch. Ich sagte, weißt du jetzt, wer behindert ist? Du, nicht ich. Also man muss es nur von der richtigen Seite
sehen. Also ich denke auch, jeder von uns hat halt irgendeine Stelle, wo er nicht so gut funktioniert. Bei den geistig Behinderten ist es halt meist so, die werden halt komplett dann zusammengefasst unter diesem Begriff und den Mensch lässt man komplett außer Frage. Ich habe auch einen erhöhten Harnsäurespiegel, möchte man hier bekennen. Und ich, also das ist jetzt aber nicht das, worauf ich stigmatisiert werde.
Ne? Ich habe keiner drüber. So. Ich habe einen Blinden kennengelernt, der hat einen Schweißerkursus gemacht.
Ja, oh, das ist sehr gefährlich, ne?
Ja, der ist also 1939 irgendwo im Krieg blind geworden durch eine Bombe und hat also vorher gesehen und er hat die Waschmaschine repariert. Der war Elektrotechniker und hat die Waschmaschine auseinandergenommen, hat die alle mit so schönen Dingern beschriftet und die hat dann seine Frau ihm nachher angereicht. Also das finde ich schon toll, was die Behinderten zum Teil machen. Klar, was hören wir denn heute auf der Bühne?
Ich denke, wir machen heute so ein Best-of, so einen bunten Blumenstrauß an Melodien. Das hier, die Leute haben den ganzen Tag Messebetrieb gehabt und das ist glaube ich, ziemlich anstrengend.
Und
danach heißt es,
und
ja, also deswegen Kopf ab hier, ja, am besten und dann wird ein bisschen...
Aber heute Abend essen wir noch eine Nussecke zusammen.
Die werden wir uns genüsslich reinpfeifen.
Denke ich mal.
Wäre das mal nicht was, ein Lied über uns zu machen, CC2?
Das liegt nahe, würde ich sagen. Der Trend geht dahin.
Okay, danke.
Alles klar.
Tja, jetzt ist die Lebensfrage für Wolfgang Back beantwortet.
Nein.
Ja, ich habe verstanden, was der Gildo gesagt hat.
Na gut.
Aber ich denke, wir sollten uns beeilen, denn die Nussecken warten ja auf uns.
Ja. Und ein Züb?
Nein, ein Büb, kein Züb.
Cebit überbehalten?
Nein, ich will keine Cebit überbehalten. Ich will ein Büb.
Und Daumen hoch, ruckzuck.
Zickezack.
Das war
Computer Club 2 Cebit Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Der Computerclub 2 und G-Data sind Partner auf der CeBIT. Das Softwarehaus aus Bochum hat sich auf Security spezialisiert und ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Die neue Premium Security Suite ist auf Vista, XP und 2000 spezialisiert und wird nach der CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.